So, ich trinke noch einen Schluck Tee. So, Tupoka, du hast ja meinen Podcast gesehen, da weißt du, am Anfang droppe ich immer so ein Beat. Und dann kommt er rein und sage ich, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Heute habe ich eine Frau da, die ich seit Wochen penetriere, damit sie hierher kommt und mir Rede und Antwort steht. Sie ist laut Wikipedia eine Antirassismus- und Diversity-Trainerin. Ich habe sie bewusst kennengelernt als eine Autorin von dem Buch Exit Racism, was vor ein paar Jahren schon rauskam, aber in den letzten paar Monaten sehr, sehr relevant geworden ist durch die weltweite Black Lives Matter Debatte. Und sie ist heute hier und redet mit mir. Tupoka Ogette, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Jetzt sage ich schon herzlich willkommen.
Ja.
Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, voll. Du hast mir eben erzählt, dass wir uns schon persönlich kennengelernt haben und ich habe diese Story oft erzählt in der Öffentlichkeit, aber ich wusste so zu meiner Schande nicht, dass du es warst.
Ja.
Und zwar war es beim PXP-Festival vor fünf Jahren, also das erste Mal, glaube ich, wo das PXP-Festival stattfand. Und Seed war die Hauptgruppe an dem Abend. Und ich habe auch irgendwas da performt. Und am Nachmittag kam auf einmal ein unglaublich süßer, kleiner, schwarzer Junge zu mir und hat gesagt, er liebt meinen Song Superheld und ob ich ein Foto mit ihm mache. Und auch dieses Foto habe ich mir danach super oft angeguckt. Und dann hast du mir erzählt, also in meiner Wahrnehmung die Mutter des Kindes, dass es eine Kindergartengruppe in Berlin gibt oder irgendwie so eine Kids-Gruppe,
genau,
wo das so ein bisschen der Theme-Song ist und die ganzen kleinen Black Kids hier in Berlin so jeden Morgen oder irgendwie in irgendeiner Regelmäßigkeit diesen Song singen. Und ich habe in den letzten Jahren öfter, wenn es so um Erfolgsdefinitionen geht, so gesagt, dass einer der erfolgreichsten Momente für mich und auch einer der erfolgreichsten Songs für mich, obwohl es nie ein Charterfolg ist und kein Song, der monetar mich jetzt irgendwie bereichert hat, alleine. Aber ich habe für diesen Song Superheld das beste Feedback, glaube ich, bekommen, was ich je bekommen habe, im Sinne von, man merkt wirklich, dass es so ein Thema war, was ganz vielen Leuten irgendwie Empowerment gegeben hat durch die Art, wie ich es verpackt habe. Und ich glaube, gerade durch die Kinderperspektive. Ne?
Ja, voll.
Und das fand ich eben super schön, dass du mir das erzählt hast, dass wir uns so kennengelernt haben.
Voll. Und ich habe ja auch den Auftrag von meinem jüngsten Sohn, der jetzt 9 ist, einfach dir auch nochmal zu danken. Weil, also es war tatsächlich so, also ich habe damals einen Verein gegründet für schwarze Kinder und deren Eltern, weil ich halt wollte, dass mein Sohn auch Mehrheitserfahrung hat, weißt du? Und das war jetzt kein Kindergarten, sondern es war halt eine selbstorganisierte Gruppe. Okay. Und da lief quasi dieser Song eine Zeit lang, so jedes Mal am Anfang. Und dann hatte mein Sohn einige mega schwierige Rassismuserfahrungen, sowohl im Kindergarten als auch am in der ersten Klasse. Und da, ich werde voll emotional jetzt mal, wenn ich das erzähle, weil da sind wir echt jeden Morgen zur Schule gefahren und haben diesen Song gehört. Und wir haben, er hat laut gesungen hinten und ich habe vorne geheult. Ja. Weil da ist ja auch, weißt du, dieser Wunsch, den du da aussprichst, dieses, ich wäre so gern dein Superheld. Und das habe ich so krass auch gefühlt, weil das möchtest du ja, ne? Und du lebst irgendwie, ich weiß genau, ich mache so viele, egal wie viele Workshops ich mache, ich werde nie verhindern, dass mein Sohn irgendwie Rassismuserfahrungen macht.
Ja.
Und das ist einfach so ein ganz großer, ich sage jetzt mal Brainfuck, den du als Mama von einem schwarzen Kind irgendwie aushalten musst. So. Und das, und gleichzeitig hat dieser Song einfach so viel Kraft gegeben. Und also bis heute, hands down, einer unserer absoluten Favoriten. Und vielen, vielen, vielen Dank für dieses Empowerment.
Ja, vielen Dank für das Feedback. Weil ich meine, dafür macht man letztendlich Musik und nur damit Leute irgendwie abgehen und pogen und stage steifen und raven zu Songs. Das sind auch coole Momente, so finde ich, wenn man einfach so die Energie von Musik spürt. Und ich habe auch viele Songs, auf die ich stolz bin, obwohl die keinen großartigen Inhalt haben, der irgendjemand je emotional bewegen wird, außer in so einem Moment der irgendwie der Euphorie beim Live-Konzert. Aber ich finde genau eben das so schön, diese Resonanz zu haben. Und wie hast du überhaupt angefangen? Also als du damals diese Gruppe gegründet hast, war das auch so ein bisschen die Schritte, die dich denn zu diesem Diversity-Training, was du jetzt seit einigen Jahren machst, geleitet haben? Oder kannst du so ein bisschen mal komprimiert deinen Werdegang, so wie du zu dem geworden bist?
Also ich mache ja keine Diversity-Trainings, sondern Antirassismus. Also das ist wichtig, weil wenn man Diversity sagt, weißt du, dann werden ja alle anderen Diskriminierungsformen quasi auch mitgedacht. Und ich fokussiere mich schon auf Rassismus so. Und ich bin 2012 wiedergekommen, nachdem ich 6 Jahre in Frankreich war. Und bin wiedergekommen und hatte halt meine Söhne und habe gemerkt, so, oh, die machen jetzt die gleichen Erfahrungen, wie ich damals gemacht habe. So. Und das hat mich auf der emotionalen Ebene einfach so krass getroffen, dass ich dachte, es kann nicht wahr sein, so und so viele Jahre später und die gleichen Erfahrungen. Und dass ich einfach so eine irre Wut bekommen habe. Und dann habe ich, ich habe viel Maya Angelou gelesen damals. Und dann habe ich, es gibt so ein Zitat von Maya Angelou, wo sie sagt, you can be angry, but you must not be bitter. Und du kannst diese Wut kannst du nutzen. Weißt du, du kannst es sprechen und du kannst es singen und du kannst es performen und so. Aber du darfst nicht bitter werden, weil dieses Bittersein, das frisst dich von innen, wie so ein Krebs quasi. Total. Und ich habe gemerkt, dass das so anfängt, dass mich das so frisst. Und dann habe ich halt angefangen, so Workshops zu kreieren, auch in Andenken an meine Mama, die ja auch eine weiße Mama ist von einem schwarzen Kind und die quasi absolut ihr Bestes gemacht hat, aber nie irgendwie so ein Netzwerk hatte, nie Ressourcen hatte, keine Bücher, keine Workshops, keine Community.
Ja.
Und mit diesem Gedanken habe ich so einen Workshop angefangen für Eltern schwarzer Kinder.
Okay,
und das ging dann so relativ schnell ab und daraus ist dann immer mehr entstanden, immer mehr Zielgruppen, die dann gesagt haben, so, ah, komm doch mal dahin und komm doch mal dahin. Aber das ist so bis heute, würde ich auch sagen, so meine absolute Herzensgruppe. Also ich arbeite jetzt auch mit riesigen Firmen und also in ganz vielen Kontexten, aber wenn es so ums Herz geht, dann sind Eltern schwarzer Kinder auf jeden Fall immer noch meine Herzensgruppe.
Und wie genau, also das war auch der Grund, dass du so aufgewachsen bist mit einer weißen Mutter, die quasi nicht dieses Netzwerk hatte und nicht die Ressourcen hatte,
ja.
Und das Wissen, um ein schwarzes Kind mit einem gesunden Selbstbewusstsein zu erziehen. Und deshalb hast du auch genau da angesetzt, dass du gesagt hast, also sobald es um irgendwie politisches Engagement geht oder Engagement für irgendein Thema, kann man ja an ganz vielen Punkten immer ansetzen. Warum war dieses Elternthema für dich so wichtig?
Also meine Mutter hat schon, also ich finde, sie ist schon mega cool. Die hat natürlich, die hat voll viel gelesen und die war auch super feministisch und ist noch super feministisch. Mhm. Und aber sie hat natürlich diese Netzwerke eben nicht gehabt und nicht irgendwie so ein Handbuch oder ich meine, Handbücher gibt es jetzt auch nicht, aber Exit Racism ist ja schon so ein Versuch, Menschen an die Hand mitzunehmen. So. Und sowas hatte sie halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und es gibt eine Situation, ich habe in Leipzig studiert und Afrikanistik studiert und habe in der Zeit das erste Mal mit anderen schwarzen Menschen gesprochen über Rassismuserfahrungen. Also nicht, dass ich das erste Mal überhaupt mit schwarzen Menschen gesprochen habe, aber über meine Rassismuserfahrungen. Das war mit anderen schwarzen Frauen.
Und mit über 20 war das denn?
Ja, ich war so 23 oder so. Und das war total krass, weil ich in dem Moment, weißt du, in dieser Auseinandersetzung habe ich irgendwie verstanden, nicht ich bin das Problem, sondern Rassismus ist das Problem. Und das ist eine Kollektiverfahrung. Und da gibt es schon irgendwie ganz viele Menschen, die dazu gearbeitet haben. Und da gibt es irgendwie, Netzwerke. Und das hat auch mega viel Wut losgetreten. Aber dann erzähle ich mal von dieser einen Anekdote. Da haben wir nämlich im Zuge dieser Auseinandersetzung haben wir unseres erstes Afro-Treffen gemacht, haben wir das damals genannt. Und es war bei mir so in einer Studentenbude. Und da waren vielleicht 20 schwarze deutsche Menschen. Und das war irre für uns. Weißt du, so 20 Menschen in einem Raum gab es noch nicht so. Und es war so ein wichtiger Space für diese 2-3 Stunden, so einfach unter uns sein, das überhaupt zu erleben und zu fühlen. Und dann klingelt es an der Tür. Und da stand eine weiße Mama mit ihrem schwarzen Sohn. Und dann haben wir überlegt, also sie wollte natürlich gerne für ihren Sohn, dass der das auch erleben kann, was wir gerade erleben. Ja. Aber dann ging die Diskussion los, darf die Mutter rein oder nicht?
Ja.
Weißt du, einerseits haben wir irgendwie diesen Safe Space, diese 2 Stunden in 23 Jahren oder 24 Jahren, die uns gehörten so. Und gleichzeitig natürlich das Anliegen der Mama zu verstehen. Und das hat sich dann so in Anführungsstrichen aufgelöst, dass sie gesagt hat, okay, sie setzt sich ins Kinderzimmer. Und wir waren im Wohnzimmer. Und ich erinnere mich total krass, dass ich irgendwann auf Toilette gegangen bin und dann habe ich sie so gesehen, wie sie so da saß, so alleine, Gedanken versunken. Und dieses Bild habe ich irgendwie nie vergessen, dass ich so dachte, es braucht ein Netzwerk für weiße Eltern schwarzer Kinder. Und das war so dieser Impuls, als ich dann wieder hier war, dass ich dachte, I need to do something.
Hammer. Bist du die erste Person, die sowas in Deutschland gemacht hat?
Nein, also ich weiß, also bestimmt gibt es mehrere, aber ich weiß, dass Manuela Ritz, auch eine schwarze Frau, die hat auch ein Buch geschrieben, Die Farbe meiner Haut, meine ich, heißt das. Und die hat auch schon Workshops angeboten in diesem Kontext. Also ich bin nicht die Erste, aber ich bin auch eine.
Ja.
Eine der Ersten, würde ich sagen, aber I don't know.
Ich habe in meiner Introduction vergessen, ich vergesse immer ein bis zwei wichtige Fakten, die ich mir vorher zurechtlege, weil ich dann der Person so gegenüber sitze. Weißt du, und dann der Fakt, dass du eine Podcasterin bist, nämlich auch, und ich habe auch einige Folgen von deinem Podcast gehört, unter anderem die mit Selina Bostik, die auch bei mir hier schon am Tisch saß, und wir haben auch über den Teil von deinem Podcast geredet, wo sie erzählt hat, dass ihre Mutter bei einem deiner Workshops war und du auch erzählt hast, dass ihre Mutter so eine tolle Frau ist und du das so bewundert hast, dass sie, oder Leute bewunderst, die auch in höherem Alter, so auch wenn es um die Grandkids, also um die, genau, um die Enkel jetzt geht, und die das vielleicht bei ihren Kindern noch nicht gemacht haben, weil es noch nicht solche Workshops zu der Zeit gab und noch nicht so manifestiertes Wissen, was so zugänglich für alle war. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Teil. Und da wollte ich dich fragen, was ist das Schönste? Kannst du irgendwie einen richtig schönen Moment erzählen, der so in so einem Workshop passiert ist? Wo du gemerkt hast, so, da ist vielleicht jemand, der sein Leben lang oder ewig lang schon ein schwarzes Kind hat und sich denkt, sich mit der Materie befasst zu haben, und auf einmal merkt, so in ein bis zwei Tagen werden da Wissens, entweder werden so Klischees und Vorurteile gecrackt, sodass man wirklich an die Wahrheit rankommt, oder es wird einfach Wissen aufgebaut auf das, was man schon hat, sodass Leute wirklich so eine Erleuchtung haben. Kannst du dann, also muss ja nicht eine Einzelgeschichte sein.
Ein Beispiel ist irgendwie schwer, aber es sind ganz viele solche Momente, und deswegen mag ich auch gerade diese Workshops, weil da geht's tatsächlich, also ich sehe im inneren Auge diese Kinder, und die Menschen kommen ja nicht, weil sie irgendwie jetzt denken, okay, ich habe irgendwo gelesen, ich muss mich mit Rassismus beschäftigen, sondern weil sie tatsächlich ein Anliegen haben und weil das Liebste in ihrem Leben irgendwie Dinge erlebt, die sie selber nicht erleben. Ja. So, und was mich immer total berührt, ist, wenn wir arbeiten auch viel so im Adoptivkontext, und da sind das meistens zwei weiße Eltern, die eben ein schwarzes Kind adoptieren und glauben so, die Liebe reicht, ja. Und dann merken, okay, reicht vielleicht doch nicht ganz, es fehlt an bestimmten Perspektiven. Und was mich immer berührt, ist, wenn vor allen Dingen diese weißen Cis-Männer an so einen Punkt kommen, wo sie merken.
Was ist nochmal Cis?
Also Cis ist, wenn quasi dein soziologisches Geschlecht auch auf dein biologisches passt. Also wenn du geboren wirst mit bestimmten Merkmalen, weiß ich nicht, ein Uterus, und dann wird ja gesagt irgendwie, das ist ein Mädchen, und dann wächst du irgendwie auf und merkst irgendwann, das passt, ja, ich bin tatsächlich ein Mädchen, oder du wächst auf und merkst, nee, ich hab zwar einen Uterus, aber ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge oder eher so, also versus halt trans ident zu sein, also ja, transgeschlechtlich sein oder non-binär.
Okay.
Und deswegen dieses, okay, wie kann ich das jetzt kurz?
Jetzt will ich vorkommen. Also,
jawohl.
Also bei Adoptiveltern, also was, weiße Cis-Eltern, wen adoptieren die gerne?
Schwarze Kinder.
Okay, also, alles klar.
Ne, also es sind einfach Männer, ich stelle dieses Cis davor, um einfach sichtbar zu machen, dass es also die Norm sichtbar zu machen. So wie du halt auch sagst, weiße Menschen und nicht einfach nur Menschen, sondern sagst weiße Menschen oder schwarze Menschen, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind und Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, dass du halt sagst, also ich spreche von mir inzwischen auch von einer schwarzen Cis-Frau und habe damit bestimmte Privilegien, weißt du? Ich wurde immer als Mädchen gesehen, das war für mich voll okay. Mhm. Ich bin als Frau groß geworden, das ist für mich okay. Ich habe nie irgendwie Struggle gehabt mit dem, was Menschen mir zuschreiben und dem, was ich tatsächlich bin vom Geschlecht her. It's a different conversation.
Ja, aber komplett. Ich bin jetzt super verwirrt, weil warum sollte, also bin ich jetzt auch ein Cis-Mann, weil ich...
Ich denke schon. Ja, also weil du ja groß geworden bist und dann hattest du bestimmte Merkmale und du bist geboren und dann haben die Menschen um dich rum gesagt, das ist ein Junge.
Ja.
Ne? Und du bist groß geworden und das hat ja für dich gepasst, dass du dich ja als Mann identifizierst. Okay. Aber es gibt ja Menschen, also es ist ja ein Spektrum und wir wachsen quasi in einer Gesellschaft auf, die so tut, als gäbe es nur Männer und es gäbe es nur Frauen.
Ah, jetzt verstehe ich. Genau, als wenn der Normalzustand sozusagen, wenn nur jemand, der trans oder schwul oder bi ist, das ist so das andere und der Normalzustand, wir sind alle nur normal und das...
Genau, und
so, okay, damit jetzt verstehe ich.
Ja, damit es nicht einfach so, damit es markiert wird, dieses Normale, sagt man das Cis davor.
Okay, okay.
Alright,
back to the Adoptivkinder.
Also, ja, wenn der, was sehr berührend ist, ist, wenn weiße Väter, die ja oft so reinkommen, so, ja, okay, ich brauche ein paar Anleitungen, ich brauche ein bisschen Rezepte, wie funktioniert denn das mit den schwarzen Kindern? Und dann merken so, Stunde um Stunde, so geht es gar nicht. Und Stunde um Stunde öffnet sich so ein Krater an Verunsicherung und Ohnmacht. Und sie begreifen mitunter vielleicht das erste Mal, dass das ein Thema ist, wo es keinen Quick Fix gibt. Ja. Und wo sie eine ganz andere Positionierung und Erlebnis haben als ihr Kind. Ja. Und das sind so Momente, wo ich viele Väter weinen sehen habe. Und das ist sehr berührend, weil es halt so, ja, weil sie sich halt bewusst werden dieser großen Aufgabe. Ja. So.
Und dann ist es aber auch schon zu spät. Dann haben die ja die Kids schon adoptiert. Ne? Solltest du nicht die Workshops geben, bevor die adoptieren dürfen?
Machen wir auch. Also es gibt, das Ding ist halt, in Deutschland gibt es keine Verpflichtungen. Ja. Es gibt eine Organisation, die hat es inzwischen verpflichtend gemacht, dass wenn du ein schwarzes Kind adoptieren willst, musst du quasi vorher bei uns einen Workshop machen. Ich glaube, in anderen Ländern ist das anders. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube, UK und so, da musst du so dich zertifizieren in diesem Bereich. In Deutschland nicht. Und ich denke dann immer, Also oder viele Eltern sagen dann auch so, Mist, ja, ist mein Kind schon seit 3 Jahren hier oder seit 4 Jahren oder der ist schon wie auch immer. Und ich sage, ja, okay, du kannst die Zeit jetzt nicht zurückdrehen. Ab heute weißt du es anders. Ab heute kannst du was ändern. Das ist alles, was ich tun kann, ne, in diesem Setting. Aber schön wäre es natürlich, wenn Menschen kommen, die gerade auf ihr Kind warten und das noch nicht da ist.
Ja.
Das ist natürlich beste Voraussetzung.
Und gab es auch irgendeinen Fall oder irgendwas, pauschales Gefühl, gibt es auch so eine Prozentzahl oder so eine Anzahl von Leuten, wo du irgendwann so denkst, wenn die weggehen, so auf, okay, du hast nichts gecheckt und es tut mir wirklich leid, dass du jetzt irgendwie der Vater und oder Mutter von einem schwarzen Kind bist, obwohl ich solche Ignoranten, also ich kann es mir einfach vorstellen, so dass es immer einen Prozentteil gibt, die denken ihre eigene Logik im Sinne von, nee, aber ich habe ja gelernt, wir sind alle gleich und das kann ja alles nicht so schlimm sein und so irgendwelche Rechtfertigungen sich zurechtgelegt haben mit ihrer Logik vorher und wo du dann denkst, es hat nicht genug gefruchtet. Gibt es sowas auch oder hast du eine 100% Trefferquote?
Naja, also wenn du schon so fragst.
Natürlich.
Weiß ich nicht. Also es gibt diese Eltern, wo ich dann, also oder andersrum, ich habe mir irgendwann gesagt, okay, wenn ich ich konzentriere mich auf die wirklich wollen, weil sonst mache ich mich kaputt. Ja, sonst mache ich mich auch emotional kaputt. Und die Realität ist ja leider so, als weißer Mensch hast du nun mal die Wahl, dich mit Rassismus auseinanderzusetzen, ob du willst oder nicht. So, das heißt, ich kann dich nicht zwingen. So, ne? Und also das brauche ich so ein bisschen für mein Seelenheil. Und es gibt auf jeden Fall die eine oder andere, es gibt auch Leute, die kommen am zweiten Tag nicht wieder. Das ist ja auch ein klares Signal. Ja? Was ich sagen muss, ist, was ich oft erlebe, ist, also dass überwiegend Mütter kommen. Und dann oft sagen so, ja, mein Mann muss das jetzt auch machen, ja. Und dann irgendwann beim nächsten Workshop sitzt dann irgendwie so der Mann so mit verschränkten Armen, so meine Frau hat gesagt, ich muss hier sein. Das gibt es und die sind manchmal dann schwerer auf diesen Weg zu begleiten. Ich merke das jetzt, je sichtbarer ich werde, desto mehr wollen Menschen in Workshops mir natürlich auch gefallen. Das heißt, sie möchten auch, dass ich irgendwie sie gut finde und dass ich irgendwie so sage, so ja, du bist okay und so. Und deswegen kriege ich vielleicht dieses ganz ungefilterte Feedback, was ich vor 5, 6, 7 Jahren als schwarze Frau, unbekannte schwarze Frau bekommen habe, nicht mehr so krass. Die gehen vielleicht raus und denken so, pff. Aber weißt du, in der Runde sind die eher so, oh, Frau Gette.
Das. Wie ist das? Du hast ja wann ist das Buch erschienen, Exit Racism?
2017,
ne? Und jetzt ist 2020 und es war auf jeden Fall in Bestsellerlisten auf einmal zu finden, ne?
Ja.
Und es ist nochmal, also das ist so wie wenn man als Musiker ein Album rausbringt, was nicht richtig abgeht, aber dann ist ein Song, der wird auf einmal irgendwie auf den Soundtrack geplackt. Weißt du, auf einmal so. Und jetzt war so ein bisschen dein Buch so der Soundtrack-Song für Deutschland. Ne? Ich denke, es war, also ich bin ehrlich gesagt in meiner ganzen Medien, als Mediennutzer fast nur auf amerikanischen Seiten und englischen. Also ich bin ganz wenig in deutschen Medien aktiv, so am Gucken, was da los ist. Und ich weiß, dass die in Amerika die Bestsellerliste bei Amazon komplett voll war mit Büchern über dieses Thema.
Ja.
Und in Deutschland war dein Buch auf jeden Fall eins der heißen Themen. Und ich glaube, das von Alice Haster auch noch.
Genau.
Und euch beide habe ich dann auch...
Kybra Gümüşhey auch mit Sprache und Sein.
Stimmt, ja. Mhm. Die ist auch eine super Frau.
Ja.
Genau, aber ich wollte dich zuerst fragen, wie ist das für dich jetzt viel mehr Öffentlichkeit zu haben mit einer Message, die für dich immer schon wichtig war, die du aufgrund deiner eigenen Geschichte vor jetzt fast einem Jahrzehnt schon angefangen hast, so ein Movement umzusetzen, und jetzt auf einmal passieren weltweit unglaublich schlimme Dinge, die deiner Mission eine krasse Wichtigkeit, eine krasse Zeit, es passt so gut zur Zeit,
ja,
genau. Wie fühlt sich das an? Wie waren die letzten Monate für dich?
Ja, so ambivalent, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Buch so gar nicht bekannt war. Ich glaube schon, dass es so in den Insiderkreisen, weißt du, die Leute, total, die sich damit beschäftigt haben, da war das, also seit es rauskommt, schon so ein Tipp so. Und auch an vielen Schulen und so.
Ja. Ich habe es auch vorher jetzt schon gehört, auf jeden Fall.
Genau.
Also ich wusste auch, dass es das Buch gibt.
Mit dem Hörbuch auch. Das jetzt, also ich habe da ein Hörbuch kurz vor Corona haben wir das Hörbuch quasi aufgenommen. Und ich glaube auch dadurch, dass, weißt du, bei Corona dann viele Menschen zu Hause waren, ganz viele Leute Podcasts und Hörbücher und so gehört haben, dass einfach so dann zusammengefallen ist nochmal und auch nochmal barrierefreier zugänglich geworden ist. Ja, aber du hast mich gefragt zu der Zeit, also das ist so eine Frage, weißt du, die fragen mich gerade ganz viele Journalisten so, wie war die letzte Zeit? Und ich sage immer, das war mega ambivalent. Ich weiß nicht, wie es dir ging so in diesem Jahr. Ich finde, dieses Jahr hat alles, also an Gefühlen so, ganz tolle Sachen passieren und richtig, richtig schlimme, krasse Sachen passieren. Und mit diesem Thema ist es auch immer so, es ist immer wie so ein Stich im Herzen, du freust dich, aber gleichzeitig so ein Stich im Herzen. Also so dieses Gefühl von toll, yes, Menschen beschäftigen sich damit, yes, irgendwie du hast vielleicht ein Werk geschaffen, was Menschen begleitet, wo Menschen irgendwie was mit anfangen können, voll gut. Aber das, was ich jetzt sage, oder nicht nur ich, sondern ganz viele schwarze Menschen schon ganz lange sagen, haben wir auch schon vorher gesagt. Und wieso müssen wir immer erst sterben? Ja, damit dann wieder so eine Welle ist. Also diese Wehmut ist schon auch ein bisschen da und dieser Schmerz.
Und hat sich dein Fame extrem, also wirst du auf der Straße jetzt erkannt, merkst du einen richtigen Unterschied in dem,
ja, schon,
in
also,
dem Leben jetzt?
Ja, also ich, es ist interessant, eine neue Erfahrung, also dass ich jetzt so mehrmals auf der Straße erkannt wurde und Menschen einfach so, Tupoka, bist du das und so. Und da muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen, so. Das ist auf jeden Fall so voll neu, so. Ja. Wenn du so Gedanken verloren durch die Straße gehst, weißt du so, und dann auf einmal. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall so ein richtiger Shift gewesen jetzt nach dem Tod von George Floyd und diesen ganzen, dieser Sichtbarkeit. Und das macht auch was mit einem so. Ich merke auch, dass ich so irgendwie schüchterner werde. Also ja, keine Ahnung. Es ist, und gleichzeitig freut es mich natürlich. Natürlich ist es irgendwie, tun Komplimente gut.
Ja.
Und gleichzeitig ist es aber auch, sichtbar zu sein mit diesem Thema als schwarze Frau, ist ja nicht nur Happy Fame.
Nee, genau. Ich denke, es ist auch eben Menschen, auch eine Schnittstelle für Leute bestimmt im Alltag auch zu dir zu kommen und super schnell in dieses Thema einzusteigen, oder?
Das ist eins, genau. Es gibt halt kaum Räume, wo ich eben nicht diese Erklärperson dann so ein bisschen bin. Aber es wird natürlich auch, du wirst natürlich auch sichtbar für Menschen, wo du eigentlich denkst, es ist besser, wenn die nicht dein Gesicht kennen. So, das ist ja die Kehrseite.
Ja,
also nach, und ich meine, ich weiß, Aminata war ja auch bei dir, wir sind gut befreundet, und alle anderen schwarzen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen mit diesen Themen oder auch nicht mit diesen Themen,
auch nicht schwarze Menschen, so wie Nisa Amani, die sich auch sehr für
genau, also alle Menschen eigentlich.
Alle Menschen, die sich für Menschenrechte oder gegen Nazis oder so
voll einsetzen. Und ich finde auch, Frauen kriegen einfach auch nochmal dieses doppelte Ding von irgendwie Sexismus gekappt, weißt du, so connected mit Rassismus. Und
ja, darauf das wollte ich genau hinaus, jetzt auch auf die Frauen, weil es ist ja wirklich faszinierend. Es gab so eine, war das Vanity Fair oder irgendeine Ami-Zeitung, wo so alle möglichen schwarzen Aktivisten gerade drauf waren, weißt du, über zwei Seiten, hast du das Cover gesehen? Da waren vielleicht bei 40 bis 50 schwarzen Gesichtern fünf da Männer dabei.
Da ist vorne Angela Davis drauf auf dem Cover, ne? Das Cover kann ich, habe ich, glaube ich, gesehen. Aber ich bin nicht sicher.
Ich glaube, es waren ganz, ganz viele. Es war auf jeden Fall irgendeine Ausgabe von einer großen amerikanischen Zeitung, die sich jetzt diesem Thema gewidmet haben, politischer Aktivismus. Wer sind jetzt gerade die wichtigen Stimmen? Hm. Und es war so ein Doppel-DIN A4-Aufklapp-Cover. Und bei 40 bis 50 Gesichtern waren eben höchstens in meiner Wahrnehmung ein Zehntel Männer. Und der Rest waren Frauen, vor allem die ganze Frontseite waren nur Frauen. Und das waren auch die einzigen, die ich kannte. Also ich kannte diese ganzen politischen Aktivisten nicht. Und hier in Deutschland war es denn wirklich auch so ab dem Zeitpunkt, du warst sehr medienpräsent, Alice Haster war sehr medienpräsent. Ich fand online, Nikita hat super viel gemacht, Aminata Belli hat super viel gemacht, Aminata Touré hat super viel gemacht. Also es gab einfach so viele Frauen, die so wohl artikuliert und auf dem Bildungsauftrag Messages gesendet haben an die Welt draußen, sowohl für die Community zum Empowern als auch für andere Leute, um sich zu bilden, wenn sie wollen. Und ich habe echt das Gefühl, so, dass die Männer dieser Generation extrem abstinken gegen die Frauen, so, und dass jetzt mittlerweile das eindeutig sein sollte, also dass dieses schwache und starke Geschlecht irgendwie, dass da irgendjemand sich einfach verschrieben hat bei der Zuweisung. Und ich sehe da aber auch ein großes Problem im Sinne von, so ist es dass Frauen es irgendwie dann doch leichter fällt, sich zu positionieren, weil sie eh diese Doppeldiskriminierung erfahren haben und dadurch irgendwie jetzt einen Schritt freier sind. Ich habe das Gefühl, als Mann, also ich habe ja selber einen Song zu dem Thema rausgebracht und habe aber auch keine Interviews gegeben irgendwie. Und ich hatte keine Lust. Davor noch diesen I Can Breathe Song, der wirklich in der Woche nach diesem George Floyd-Ding entstanden ist, den ich aber auch nie ins Streaming gestellt habe, weil ich wollte davon jetzt auch nicht großartig, mich da an diesem Hype bereichern, aber ich hatte irgendwie was dazu zu sagen und habe dann einen Song gemacht, dazu ein Video gedreht, den irgendwie einfach nur auf YouTube und Insta hochgestellt und eine Woche später oder zwei kam dann privilegiert und habe schon die Zeit genutzt, um so die Sachen, die ich dazu zu sagen habe, zu sagen als Musiker, und habe ganz wenige Interviews gegeben, eigentlich gar keine, irgendwie eins im NDR habe ich dann gemacht, wo ich auch danach dann letztendlich dem Journalisten erstmal eine halbe Stunde gesagt habe, so guck mal, das habe ich jetzt zugesagt und ich weiß, das war jetzt voll gut gemeint, aber hättest du jetzt mal ein, zwei Bücher vorher gelesen, zum Beispiel Exit Racism von Tupac, könnten wir gleich auf Augenhöhe ein Gespräch führen. Ja. Und jetzt muss ich die ganze Zeit nur einen Bildungsauftrag weiterführen, den es aber, jeder hat Google, weißt du, warum muss ich das jetzt, warum lädst du mich ein, um einfach nur Sachen zu sagen, die du eigentlich googeln kannst, die du auch als Reportage deinen Hörern sagen könntest. So, dann lade mich ein und stell mir richtig gute Fragen, die richtig schön die Emotionalität dieser Themen rauskitzeln, so damit ich und gib mir eine Basis, damit ich Lust habe, dir was aus meinem Leben zu erzählen und dann wirklich irgendeine Story erzählen kann, wobei dir vielleicht eine Träne fließt, weißt du, und nicht nur diese oberflächlichen Fragen. Ich habe echt das Gefühl, so dass also ich habe für mich auch gemerkt in dem Moment, dass ich mich auch, gerade wenn es um diese Statements einfach geht, ich nehme jetzt mein Phone und sage einfach was. Ich habe ein so ein Ding gemacht, das ging auch tierisch rum, aber danach irgendwie, ich traue mich auch nicht mehr so wirklich. Ich habe das Gefühl, es gibt also so viele Möglichkeiten, sich zu demontieren. Also gerade in diesem Moment, wenn man so ein Statement einfach raushaut. Ich finde, jetzt hier am Tisch werde ich bestimmt auch in den Gesprächen immer irgendwelche Sachen sagen, die manche meiner Fans sogar vollkommen scheiße finden und denken so, ey, ich wusste nicht, dass Sammy so und so denkt über die Welt. Aber da, finde ich, ist es immer noch ein Gespräch und so, passiert so. Ne?
Ja.
Und ich habe das Gefühl, so vielen Männern geht es so, dass man sich eigentlich nicht mehr so traut. Oder andersrum,
warum... Das Statement ist, die Männer trauen sich nicht.
Genau, es gibt viel weniger Männer, gerade in diesem
Diskurs. Da musst du die Männer fragen, die herkommen. So, ja.
Oder warum haben die Frauen so viel Power? Wo habt ihr die her?
Keine Ahnung. ich weiß gar nicht, was ich dir dazu sagen soll. Es sind so viele Aspekte, die du jetzt angesprochen hast. Ich muss mal versuchen, das zu sortieren. Also einmal hast du ja über Sichtbarkeit gesprochen und da ist mir echt auch nochmal wichtig zu sagen, dass es schon so ist, dass bestimmte also dass viele von uns sichtbar waren, so, aber es gibt auch viele, die eben nicht sichtbar waren. Ne? Und das hat ja auch mit einem rassistischen System zu tun. Also so, dass es sind nicht nur, aber viele, zum Beispiel Lightskin-Perspektiven sichtbar gewesen in der Zeit. Und das hat natürlich auch mit einem rassistischen System zu tun, dass bestimmte Menschen immer so silenced, also so stumm macht, die die ganze Zeit laut sind und bestimmte Perspektiven gerne so an den Tisch holt. Und also das ist irgendwie, finde ich, immer wichtig mitzudenken, weil wir natürlich nicht nur auf die Medien gucken können, was die so mit ihrer Lupe machen und groß machen. Es gibt ganz viele Stimmen und ganz viele Menschen, die viele krasse Sachen machen. Mhm. Und ich kenne auch coole Männer, die Sachen machen, aber auf jeden Fall. Ich kann es dir nicht beantworten. Also du musst tatsächlich die Männer fragen. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich schon auch was damit zu tun hat, dass wir einfach in einer patriarchalen Welt leben. Und schwarze Männer und Männer of Color, die cis-schwarze Männer und Männer of Color, oft eben sehr stark, die profitieren ja von einem patriarchalen System. Das heißt, natürlich erleben sie Rassismus und gleichzeitig haben sie aber immer auch die Möglichkeit, sich über ihre männlichen Privilegien irgendwie, ja, nochmal anders auseinanderzusetzen, keine Ahnung, an bestimmte Tische dann doch ranzukommen oder wie auch immer. Das sind alles jetzt nur Spekulationen, weil ich, I don't know, ich erlebe halt schwarze Frauen durch diese Doppeldiskriminierung. Und vielleicht sogar, wenn du als schwarze Frau noch Darkskin bist, als schwarze Frau noch lesbisch bist oder queer bist, dass du dann einfach gewöhnt bist, tagtäglich krasse Widerstandsstrategien zu entwickeln. Und du musst irgendwie, um zu überleben, musst du reden, musst du versuchen, dir Platz zu nehmen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben, ja, dass das ein Grund ist, warum Frauen da sehr vokal sind. Ja, und
macht total Sinn.
Ja, so. Ja. Ich müsste noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Aber ich möchte auf jeden Fall alle Brüder und alle generell Männer einladen dazu, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe letztens auch auf Insta habe ich so ein Analytics geteilt von Spotify, wie viele Menschen Exit Racism hören. Hm. Und da sind auch 76% sind weiblich.
Ja.
Und der Rest sind Männer. Das sind halt, und das sagt irgendwie auch was darüber aus, wie sehr Männer sich mit diesen, oder die Notwendigkeit sehen vielleicht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. So. Weil sie eben auch schon sehr privilegiert sind in diesem System.
In deinen Workshops hast du ja auch gesagt, dass es was ungefähr 2/3 Mütter sind und höchstens ein Drittel Männer.
Ja, also genau. Es sei denn, wir sind irgendwo, wo die Führungsriege eingeladen ist. Mhm. Weißt du, wenn wir in ein Theater gehen und da ist irgendwie die Intendanz und so, dann ist natürlich ein Raum voller Männer. Aber dann ist es auch so ein Raum, wo mir diese Männer dann sagen so, ja, ist schlimm, dass Rassismus gibt so, aber Privilegien gibt's doch nicht. Ja, und wenn ich mich bei König der Löwen bewerbe, dann bin ich als weißer Mensch ja auf jeden Fall unterdrückt. So, weißt du?
Und wo du, so gute Beispiele aber auch immer. Schwer
ja, wo zu argumentieren. Und wo du denkst irgendwie so, wo ist die Kamera? Mhm. Ja, ist es dein Ernst, dass du das gerade sagst? So. Mhm. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich diese Perspektive ist.
Mhm.
Ja.
Ich mache mal kurz das Fenster dazu. Ja, also gut, also Resümee, da gibt es auf jeden Fall auch ein paar coole Männer, die was machen, aber die Frauen sind schon eindeutig irgendwie die gerade, finde ich, in allen menschenrechtlichen Diskursen irgendwie die Redeführerinnen.
Innen.
Innen, genau. Weil du ja vorhin auch das Cis-Thema aufgebracht hast, wie stehst du insgesamt zu diesem Ganzen, also klar, du hast es ja aufgebracht, dementsprechend ist dir ja anscheinend sehr wichtig, dass alles super korrekt gelabelt ist. Wie denkst du, wird sich das weiterentwickeln und wie viel Begriffe müssen wir jeden Tag irgendwann neu lernen? Also ich sage das nicht zynisch, ich freue mich auch so, dass diese Zeit so da ist, aber eben bei einigen Gruppen sind, weißt du, kommen eben immer neue Begriffe und ich finde es so, oder selbst innerhalb des schwarzen Dings ist es ja so, Afrodeutsch war ja der Term, auf dem sich die ISD, glaube ich, damals, ne, so oder irgendwie schon irgendein Forum von schwarzen Menschen in Deutschland geeinigt hat, dass das sozusagen der korrekte Begriff ist. Und selbst wenn das jetzt irgendwie Aminata Touré im Interview mit mir sagt, dann steht da irgendwo in der Comment-Section so, ja, aber Afrodeutsch finde ich voll uncool, dass das jemand sagt. Und also es gibt ja einfach immer so viele Befindlichkeiten bei diesen Begriffen. Und dann gibt es zusätzlich ja noch eine Mehrheitsgesellschaft, die sich jetzt auf einmal, also es war ja echt so, ich bin ja 42 Jahre alt und gefühlt sind das ja höchstens die letzten 10 Jahre, wo überhaupt das N-Wort richtig ein Thema wird und ne, das Schokoküsse auf einmal sind und wo es nicht mehr das Z-Wort gibt für die Sinti und Roma. Und auf einmal ist dann so eine Bubble geplatzt, ne, so, und alles, es ist schon eine mega Lernaufgabe für das ganze Volk, ne, egal in welcher Gruppierung von Menschen du dich befindest. Und wie findest du das? Denkst du, es ist nur positiv, dass diese ganzen Begriffe da sind, oder denkst du, man kann sich irgendwann auch irgendwie verzetteln mit diesen ganzen
Definitionen? Nein, ich denke, also du hast ja den Begriff so korrekt reingeworfen und das ist nicht so mein Anspruch. Mein Anspruch ist nicht korrekt zu sein, weil ich irgendwie glaube, dass man nie perfekt sein kann in keinem Setting. Wir sind alles Menschen und wir sind alle permanent Lernende und ich bin auch permanent Lernende, so in diesem Kontext. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Und Wirklichkeit wiederum Sprache. Und dass wir, Sprache ist irgendwie ein Mittel von vielen anderen, wo wir ansetzen können, Räume zu schaffen mit dieser Sprache, die weniger verletzend sind, die Menschen, die vorher nicht sichtbar waren, sichtbarer machen kann, die rassismusärmer sein kann, weniger heteronormativ, weniger sexistisch und so weiter. Und ich meine, du kennst das auch, in Räumen zu sein, nehme ich an, in Räumen zu sein, wo irgendwie das N-Wort immer einherfliegt oder wo du irgendwie als Kind irgendwie rassistische Begriffe hörst und was das mit dir macht. So. Das heißt, Wörter haben so eine krasse Macht. Und sich dessen bewusst zu sein und gleichzeitig dann die Aufgabe zu verschreiben, irgendwie über die Sprache zu versuchen, weniger Gewalt auszuüben und weniger Raum zu schaffen. Ich finde, das ist eigentlich eine total geile Aufgabe. Also ich habe da eigentlich richtig Lust drauf und ich finde das total wichtig. Und was mir, also das in Workshops habe ich das total oft, dass Leute so sagen, boah, ich bin so verunsichert, ne? Ich weiß gar nicht mehr und es ist alles so kompliziert und so. Und ich immer versuche aufzurufen und zu sagen, hey, diese Unsicherheit bedeutet doch, dass was in Bewegung ist. Weil, weißt du, vorher waren wir irgendwie in einem Kontext, der super machtvoll war, wo ich ganz Menschen wie ich und noch Menschen, die noch mehr Diskriminierungserfahrungen machen, unsichtbar gemacht worden sind, irgendwie weggesprochen, gar nicht mitgedacht wurden. Und wenn wir jetzt aber in Räume kommen, wo Menschen zumindest unsicher sind, wo sie merken, ey, shit, ich möchte eigentlich nicht, aber ich will das, und die so darüber nachdenken, dann sind das Räume, wo Menschen mehr Luft kriegen. Und ich kenne diese Frustration auch und ich kenne diese Unsicherheiten auch. Ich habe auch Angst, Fehler zu machen. Und gleichzeitig will ich mir aber immer wieder bewusst sein, dass das eine Möglichkeit ist, dass unsere Welt irgendwie gerechter wird und besser wird. Und gleichzeitig, weißt du, das ist ja nicht so, dass wir schwarze Menschen sind ja nicht ein homogener Kontext. Es ist ja nicht so, dass wir uns alle getroffen haben und gesagt haben, so, wie wollen wir uns nennen? Afrodeutsch, okay, alles klar. Sondern da gibt es Aushandlungen und Diskussionen und Versuche und einen Schritt zuvor und wieder zurück.
Und ich glaube, es ist letztendlich eh ein Problem, wenn es um Diskriminierung geht, die man selbst nicht versteht, dass man sich dann auch immer, also dass es so ein menschliches Ding ist, dass man sich immer die eine Meinung dann sucht, die der Realität widerspricht. Also dass so zum Beispiel, dass man einfach nicht, also dann den einen schwarzen Freund hat, der dann sagt, ja, nee, ja, ich find's okay, wenn ihr N-Wort-Witze in meiner Präsenz macht, und dann ist es eine Legitimation, das immer zu machen. Oder wenn du irgendwie als Mann sagst, ja, aber ich kenne nur Frauen, die eben, weißt du, das cool finden, wenn man ihnen auf den Arsch klatscht, deshalb finde ich das nicht sexistisch, wenn ich jetzt hier, also.
Aber das so, ist ja, auf diese Ebene gehe ich gar nicht. Nee, also wenn Leute das sagen.
Aber wer definiert denn wirklich diese, wo sind denn die Definitionen?
Es gibt ja zwei Diskussionen. Es gibt irgendwie eine Diskussion von gesellschaftlichen Zuständen, wenn wir über Sexismus sprechen. Es gibt Fakten. Frauen verdienen bei gleicher Qualifikation 20% weniger. Ja, das ist ja ein Fakt. So, und wir wissen, alle Frauen erleben sexuelle Übergriffe im Zeitalter ihres Lebens. Das sind einfach so klare Fakten. Und dann gibt es eine andere Diskussion, darüber, wie Frauen sich verhalten innerhalb dieses sexistischen Systems. Und da gibt es Frauen, die sagen, du, ist mir doch egal, ich lache einfach mit, wenn ein sexistischer Witz fällt oder ich ignoriere das. Und dann gibt es Frauen, die sagen, nee, ich setze mich mit feministischen Thesen auseinander. Und dann gibt es Frauen, ich bediene dieses sexistische Klischee und ich habe das, ja auch verinnerlicht und jetzt bin ich eben the baddest bitch in town, so. Aber das sind ja, das sind zwei verschiedene Diskussionen. Wie
genau,
verhalten sich Individuen
und
wie sind...
Aber wo findet man als Mensch, wenn man jetzt zum Beispiel so sich nicht genug mit diesen Themen beschäftigt, wo gibt es diese offiziellen Definitionen, wie die Gruppen sich nennen wollen? Gibt es irgendwo ein Register mittlerweile, ein politisch korrektes Register, wo man wirklich, wo ich jetzt raufgehen könnte und ganz genau weiß, ich will heute irgendwie über die ganze Gesellschaft reden und um alle richtigen Begriffe zu benutzen?
Naja, es ist ein Lernprozess und das bedeutet auch Arbeit so. Ne? Und es gibt viele ExpertInnen und viele Menschen, die sich viel damit auseinandersetzen und die auch Glossare im Internet irgendwie, der braune Mob zum Beispiel hat, gibt es Glossare, die neuen deutschen Medienmacher haben Glossare und so weiter. Und auch Zusammenschlüsse von anderen diskriminierten Gruppen, die sich damit auseinandersetzen, stellen viel Wissen zur Verfügung. Aber ich glaube, dass es tatsächlich an uns ist, wenn wir vor allen Dingen, wenn wir so Teil der privilegierten Gruppe sind, uns auf die Suche zu machen, das ist die Arbeit, die ich machen muss. Ja, ich muss jetzt gucken, so, ich kriege das nicht auf ein Tablett serviert, davon darf ich nicht ausgehen, finde ich, sondern ich muss irgendwie gucken, okay, und mich auseinandersetzen, welche Diskussionen gibt es, wie weit, wo stehen sie da und was ist die Auseinandersetzung und dann sich selbst lernen die ganze Zeit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwann zu Ende ist. Weißt? Ich habe gar nicht die Erwartung, dass irgendwann so der Tag ist, wo alle das verkünden und dann ist gut so. Weil Gesellschaft sich ja immer weiter bewegt.
Das stimmt, ja. Ich glaube, also, viele sind so bei solchen Sachen so lösungsorientiert und wollen dann einfach so, wie du auch vorhin schon sagtest, so ein bisschen so leichte Antworten auf schwere Fragen und schnelle Ergebnisse für super komplizierte Rechnungen haben. Und so, ich wollte nur für die fragen, falls da so welche zugucken, also, ob es so irgendwie nicht. Mittlerweile irgendwie so ein
Also ich finde, es gibt ja schon sehr viel. Also das ist irgendwie Bücher, es gibt super viele Bücher und das ist auch nicht nur Alice und mein Buch, natürlich auch, aber es gibt schon ganz lange viele Bücher, die du halt lesen kannst. Du kannst James Baldwin lesen und du kannst Maya Angelou lesen, du kannst Toni Morrison lesen, du kannst ganz, ganz viele verschiedene, Maisha Eggers lesen. Also es gibt wirklich viele Bücher, die du lesen kannst. Es gibt jetzt Hörbücher, also es gibt viel. Nur du musst auch die Bereitschaft, glaube ich, mitbringen, das zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und...
Deine Söhne, die wachsen, sind ja hier in der Schule in Berlin wahrscheinlich,
ne? Ja, also der Große studiert schon,
der
Kleine ist in der 4. Klasse.
Und hast du da, wenn du so an das Schulsystem, wenn du es jetzt bei ihm nochmal mitkriegst, wie es läuft, hast du da so konkrete Ansätze, auch dadurch, dass du ja sozusagen jetzt schon eine selber Beauftragte und aktiv Workshops machst, gibt es da so Schnittstellen, wo du manchmal denkst, so eigentlich müsste nur in jeder Schule von Jahr 1, nicht jetzt du persönlich, aber einfach, weil es geht ja auch nicht nur um schwarze Leute, sondern es geht wirklich einfach um eine Gesellschaft, die immer bunter und immer diverser wird. Ja. Und wir lernen immer noch, dass Christopher Columbus irgendwie ein großer Entdecker war, der glorreich Amerika entdeckt hat, einfach nur eine Fahne reingesteckt hat und dann gehörte das ihm. Und ich glaube, es ist so richtig Zeit für eine extrem krasse Schulreform sowieso in allen Hinsichten, auch einfach was die anderen Zustände des Volks angeht, so im Sinne von so viel Leute, die nicht happy sind und so wenig Selbstverwirklichung in der Gesellschaft, die eigentlich gar nicht nötig sein müsste, glaube ich. Ich glaube, alle Berufe würden ausgefüllt werden, wenn man, weil die Leute so natürlich, ich glaube, es gibt echt so eine natürliche Auslese. So, ich merke, manchmal merke ich, treffe ich so Leute, die mir erzählen, dass ihr Kind auf einmal, obwohl sie krasse Musiker sind, ein krass Mathe-Genie ist und einfach nichts mit Musik zu tun haben will, sondern nur auf Zahlen. Und daran merke ich so, es gibt so eine natürliche Auslese. Und ich glaube eigentlich, wenn man jetzt so zu 100 auf eine Insel auswandern würde,
dann ist von allem was da.
Genau, dann ist da von allem was da. So. Und das ergibt sich schon. Und ich glaube, dieses System ist einfach zu sehr darauf aus, einfach nur angestellte Leute zu züchten, so, ne? Und gleichzustellen, also gleich so schablonemäßig, so Muster. Aber vor allem, was dieses, was die Möglichkeit angeht, da gibt es ja schon diese Schule gegen Rassismus. Ich glaube, ja. Ich bin bei 17 Schulen gegen Rassismus irgendwie über die Jahre Pate gewesen. Schule
ohne Rassismus und, heißt das.
Genau,
ich wünschte, es würde heißen Schule gegen Rassismus. Das wäre schon
Schule mit Rassismus, habe ich sogar gesagt. Also, das ist auch eine neue Kampagne. Ich bin da öfter dann so Pate gewesen. Dann gibt man so seinen Namen und sein Gesicht und dann hängt da irgendwie eine Plakette so. Ja. Und wenn die Schulen cool sind, dann passieren da noch ein paar von den Schülern selbst organisierte Sachen, die irgendwie irgendwas Interkulturelles, Multikulturelles schaffen. Und sonst passiert da nichts. Und ich glaube, das wäre eigentlich wirklich so das Hauptding. Also es ist wirklich ein Schulfach einfach. Ne?
So, voll. Also wenn ich jetzt könnte, wenn ich so die Macht hätte, das sage ich echt, überall ist irgendwie, das muss alles in die Ausbildung. Mhm. Weißt du? Also alle Menschen, die irgendwie perspektivisch andere Menschen ausbilden, also auch kleine Menschen, brauchen so ein Fach, weiß ich nicht, Machtkritik oder diskriminierungskritisch denken lernen, schon in ihrer eigenen Ausbildung. Und dann wäre es voll toll, es gäbe ein Schulfach, was so heißt. Und wo Kinder das von Anfang an lernen und wo auch PädagogInnen sind, die irgendwie wissen, wie man das Kindern vermittelt und so weiter. Ja. Weil, ja. Und ich, also eine Sache, die mir noch voll wichtig ist, zu sagen, ist, weißt du, dieses System, zum Beispiel Rassismus, ist ja 500 Jahre alt. Und ich finde es voll wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese, zum Beispiel die Auseinandersetzung zum Kontext Selbstbezeichnung, ja, Afrodeutsch, Schwarz, People of Color und so, das ist in Deutschland noch nicht so lange, dass es das gibt. Ja, also 30, 40 Jahre, würde ich sagen. Und dem gegenüber stehen 500 Jahre von rassistischer Geschichte. Und wie du schon gesagt hast, all das, auch diese Auseinandersetzung von schwarzen Menschen miteinander, geschieht ja nicht in einem sehr freundlichen Raum, sondern in einem Raum, wo immer ganze Zeit Barrieren sind und wo alle irgendwie sagen, wieso nennt ihr euch jetzt schwarz und wieso seid ihr jetzt so? Ne? Also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie gesagt wird, oh, wir nennen uns jetzt schwarz und alle sagen, ach, danke schön, endlich, schön, okay, wir verkünden das. Sondern, und genauso ist Schule ja auch, Schule ist ein mega, finde ich, so ein normierendes System. Und sehr schwerfällig in der Veränderung. Und deswegen wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber es gibt richtig krasse Leute, die im Schulsystem ganz viel versuchen zu machen.
Das ist gut zu wissen.
Es gab also Saraya Gomez, sie war erste schwarze Antidiskriminierungsbeauftragte in Berlin. Eine krasse, krasse Frau, die auch viel geschafft hat und so. Also es gibt richtig coole Initiativen und Menschen und so. Das finde ich auch wichtig, damit zu denken.
Ja, total. Es ist ja immer bei allen, weil es ist immer so leicht, auf Institutionen einen Zeigefinger zu packen und einfach sagen, die Schule und der Staat und das Polizeisystem. Aber wie man es denn wirklich machen würde, so, weil ich hatte irgendwie so eine Zeit, wo ich so viel politischen Kram gesagt habe, dass Leute, Journalisten immer zu mir gesagt haben, Sammy, es bringt auch so Spaß, mit dir zu reden. Und du hast so schlaue Ansichten und so schlaue Sachen. Werd doch mal Politiker und werd Bundeskanzler. Nicht so, bist du bescheuert? Wie dumm seid ihr eigentlich alle?
Also, ja, wer weiß? Sammy for President.
Nee, eben weil das ist auch das Problem, ne? So das, was man auch in Amerika sieht und wo ich denkst, das wird hier auch mal so. Ist Deutschland einfach zu spießig, um jemals so dieses Promi-Politiker gibt. Wird es das hier jemals geben?
Keine Ahnung. Also meine Kanzlerin forever ist Aminata Touré. Hm. Ne? Also das ist so.
Will sie das machen?
Weiß ich nicht, aber in meinen Träumen wäre sie die perfekte Kandidatin, finde ich. Deutschland ist auf jeden Fall ready.
Ready meinst du für eine schwarze Kanzlerin?
Also, they have to. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube eher nicht, dass das so wird wie in den USA. Aber ich bin, wie gesagt, ja nicht in der Politik unterwegs. Also ich auch nicht. Deswegen weiß ich es nicht. Aber was hättest du dir denn im Schulsystem gewünscht?
Also ich glaube, das wäre wirklich auch, wo ich jetzt direkt ansetzen würde. Also erstmal 10 Minuten Breathwork morgens, weil dann haben alle keinen Stress mehr. So. Es muss ja nicht mal jetzt tiefe Meditation und irgendwelche crazy Kram sein, aber einfach 10 Minuten Atemübungen, damit Kids ihren Körper und Seele irgendwie einmal zusammenbringen morgens. So, das ist keine teure Grundausbildung, dass jeder Lehrer das irgendwie machen kann. Und ich schwör's dir, alle hätten einen viel entspannteren 6- oder 7-Stunden-Tag. Und dann müsste es auf jeden Fall ein Fach geben, was sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, die die so wichtig für uns sind in der, im Zusammenleben. Aber selbst da ist es ja so, dass es nicht, meine Realität ist ja nicht die Realität, oder sagen wir mal jetzt hier, die Wohnung ist in Kreuzköln, ne, da drüben ist irgendwie Kreuzberg, hier ist Neukölln. Und in Charlottenburg sieht ja die Welt auch in Berlin jetzt ganz anders aus. Oder in Eppendorf, wo ich in Hamburg aufgewachsen bin, ist die Welt ganz anders gewesen als dann in Altona und so. Und ich habe ja damals einen Verein gehabt, Crossover, das war mein erster Verein. Und wir haben immer Schulworkshops gemacht, wo wir Hip-Hop-Workshops gegeben haben und immer Hauptschulen und Gymnasien zusammengebracht haben, die im gleichen Viertel waren.
Okay.
Und wir haben dann auch so eine deutschlandweite Tour damals gemacht, also nicht in allen Städten, aber waren in fast allen großen Städten, also irgendwie Frankfurt, Stuttgart und München und Hamburg und Berlin und Dortmund und Köln, und haben immer in einem Viertel zwei Schulen zusammengebracht, die teilweise vielleicht 2 Kilometer Luftlinie auseinander liegen, aber die Kids kennen sich einfach nicht, weil wir das Schulsystem ja auch die sozialen Schichten reflektiert.
Absolut.
Und dann gehen wir einfach in Hauptschulen, wo irgendwie 99% oder sagen wir mal 90% Ausländer sind, so quote unquote, also ne, so irgendwie People of Color, osteuropäische Leute. Und dann im Umkehrschluss im Gymnasium gibt's dann auch ein paar Nicht-Deutsche, aber die sind dann so Franzosen, so, weißt du, oder? Also so nicht diese nicht auffällige Ausländer, so, sondern dann, also hast du wirklich so diese zwei Welten, die sich sonst nie begegnen. Und das war echt interessant zu sehen, was dann immer in den 3 Tagen, wo wir dann da waren und mit den Workshops gemacht haben und mit einer großen Abschlussveranstaltung, wo alle dann noch irgendwie ihre paar Leute mitbringen und dann so sehen, so wow, es gibt so diese Schnittstellen, aber es ist ja auch überall anders. Ne? Das heißt, so, du könntest es ja auch nicht in jeder Schule würde ja, ich denke, das Unterrichtsfach würde trotzdem Sinn machen, aber in manchen Schulen würde es richtig Sinn machen, weil du schon in der Klasse sitzt mit 10 verschiedenen Nationalitäten und Religionen, und dann wird es mehr greifbar Sinn machen, für die Kids darüber zu reden. So, und dann sitzen irgendwo in Charlottenburg vielleicht jetzt gerade einfach, weißt, so
aber
in
Eppendorf. Also für die
ist genau, für die ist genau auch wichtig, aber dann ist es eben immer dieses Aufgezwungene, weiß ich einfach von außen, aufgezwungen, wenn man nicht den emotionalen Bezug hat, hat bei mir in der Schule nie funktioniert einfach so.
Also ich erlebe schon auch, weißt du, wenn du das, also mit Kindern, finde ich, kann man eigentlich richtig cool arbeiten, weil Kinder eigentlich so ein großes Gerechtigkeitssinn haben, weißt du, eigentlich kannst du die da voll gut so greifen, und wenn du jetzt im Kontext von Rassismus weißen Kindern mitgibst, dass sie halt aktiv auch was gegen Ungerechtigkeit tun können, dass es nicht nur was ist, was sie sich jetzt anhören über die anderen, also Rassismus ist ja nicht jetzt per se das Thema von schwarzen Menschen, People of Color, die sind halt davon betroffen, aber eigentlich ist es ja erfunden von weißen Menschen, das heißt, also das Interesse ist ja groß, dass weiße Menschen sich mit rassistischem System auseinandersetzen, um dann halt gute Allies zu werden, Verbündete. Und also ich kenne coole Kids, die super coole Allies sind. So. Und
das ist schön zu sehen,
die andere Kids dann supporten und dann fragen, hey, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich supporten und so. Und ich finde Kinder so cool. Also mein Sohn hat letztens, also der ist natürlich auch, wächst natürlich, gebe ich zu, in einer sehr aktivistischen Bubble auf, ein Stück weit. Aber die sind schon witzig, wenn die miteinander reden. Ich weiß, hat er letztens irgendwie so ein anderes Kind getroffen, und dann meinten die so, wir haben uns doch schon mal gesehen. War das diese Lesung oder war das die Demo? Und ich dachte so, oh mein Gott.
Aktivisten.
Ja. Oder auch, der fragt einfach gute Fragen. So, können Frauen auch sexistisch sein? Und ich denke so, wow, der ist 9. Einfach voll gut.
Kannst du mir die Frage erstmal beantworten? Das frage ich mich nämlich auch mein ganzes Leben schon.
Naja, Frauen können schon ein sexistisches System verinnerlichen, so wie schwarze Menschen eben auch. Also ich bin ja auch in einer rassistischen, sexistischen Welt groß geworden und habe ständig Botschaften bekommen, vermittelt, wie Frauen sind und wie schwarze Frauen sind, und habe das schon verinnerlicht und kann dieses verinnerlichten Sexismus natürlich irgendwie auch weitergeben und sagen, hey, du gehörst in die Küche oder so. Will ich jetzt nicht machen, aber so, ne? Und also innerhalb dieses Systems, aber ich kann jetzt nicht gegenüber Männern sexistisch sein. Das ist ja immer die Frage. Also, ich kann jetzt irgendwie meine innerlich verinnerlichen Sexismen weitergeben, aber ich kann jetzt nicht, es gibt kein Machtgefälle, wo ich als Frau jetzt irgendwie sexistisch oder
Also mir haben schon öfter Frauen einfach an Arsch gefasst, wenn ich so durch eine Crowd gegangen bin, und ich habe das noch nie bei einer Frau gemacht. Ist das Sexismus oder ist es einfach nur eine besoffene Alte, die man jetzt nicht...
Naja, es ist individuell, ist es irgendwie, weiß ich nicht, wie du das fandest, toll oder blöd, ja? Also
ich will doch nicht von fremden Leuten angegrapscht werden. Und also gerade wenn man selber nicht so veranlagt ist, dass man irgendwie denkt, das ist eine nette Geste. Also ich habe noch nie
Frauen an Arsch gefasst. Genau, dann war es irgendwie individuell auf jeden Fall übergriffig. Ja. Ist gar keine Frage so, ne? Mega übergriffig. Aber es ist halt nicht, weißt du, damit es halt irgendwie irgendwie Sexismus ist.
Es muss das System immer dahinter.
Genau. Aber das heißt ja nicht, dass die individuelle Tat nicht schlimm ist. Hm. Also es gibt ja auch, weiß ich nicht, Männer, die irgendwie vergewaltigt werden oder Missbrauch erleben als Kind und Traumata erleben in ihren Partnerschaften. Das gibt's natürlich. Und das wird ja auch nicht davon weniger schlimm. Das ist jetzt nicht Teil von einem sexistischen System. Es ist halt individuell eine schlimme Geschichte.
Eindeutig. Was mich noch interessiert ist, wenn es so um diese Lehrprozesse geht, nicht nur Lernprozesse, du musstest ja viel lernen, um jetzt diese Workshops zu geben. Also du hast dein Leben war wahrscheinlich in vielen Facetten dein Lehrer, ne, und deine Rolle als Mutter, so warum du in diesen Workshop-Lehrjob reingekommen bist oder das gestartet hast. Aber
ich habe auch viel studiert.
Ja, ne?
Ja.
Hast viel studiert. Und mich interessiert, ich habe mir auch so super viele Bücher in letzter Zeit irgendwie, ich habe ein tolles Buch gelesen, das White Fragility von Robin DiAngelo. Und auch ihre Vorträge mir ein paar angeguckt bei YouTube und auch diese alten Experimente von Jane Elliott, die sie schon in den 60er, 70ern, ne?
Martin Luther King erschossen wurde.
Genau. Kurz danach. Und gerade Jane Elliott, so, die hat ja so eine sehr harte Lehrmethode, sage ich mal. Also da sind es ist eine weiße Frau für alle Leute, die es nicht wissen, die jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 50 Jahren, ne, so die gleiche Arbeit macht inhaltlich, wie du machst. Also die educated weiße Leute.
Ja, mit einer ganz anderen Methode.
Genau, mit einer ganz anderen Methode. Aber genau, also so, und genau, aber eine Frau, die als weiße eben weiße Menschen bildet über Rassismus, und sie hat eine sehr harte Methode, und das ist auf jeden Fall, wenn man sich so ein paar Sachen bei ihr anguckt, so von ihrer History, sieht man auf jeden Fall öfter weiße Frauen weinen, die dann, die einfach komplett mit den Nerven fertig sind, und sie hat aber auch keinen Erbarmen und denkt trotzdem für sich, aber am Ende hat sie ihren Lehreffekt, also hat sie ihre Mission als Lehrerin durchgezogen. Ich bin einfach jemand, ich als Rapper kann ich schon mal gemeine Sachen sagen, aber ich kann nicht vor Leuten so, weißt du, irgendwas machen, das die zum Weinen bringt und danach noch denken, aus irgendeinem idealistischen oder ideologischen Grund war das richtig. Und war da immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich sie gesehen habe, obwohl ich die Effektivität ihrer Experimente und auch ihrer Erklärungen total bewundere. Und da wollte ich dich fragen, wie du das so siehst mit so Zuckerbrot und Peitsche.
Also ich finde, Jane Elliott ist ja schon auch auf jeden Fall ein Kind ihrer Zeit. Also wenn man das so, sie hat es ja angefangen mit Kindern. Also dass eben, sie wollte irgendwie ihrer weißen Schulklasse vermitteln, also irgendwie zum Thema Rassismus was vermitteln, nachdem Dr. Martin Luther King erschossen wurde.
Ja.
Und dann hat sie halt diese Kinder unterteilt zwischen Braunauge und blauäugige Kinder und hat quasi die eine Gruppe an dem einen Tag diskriminiert und die andere Gruppe an einem anderen Tag, und hat halt gemerkt, wie schnell sich so Dynamiken einsetzen, dass sie sich dann beleidigt haben mit du Blauauge und so.
Eigentlich, ne? In Deutschland hatten wir doch alle dieses Buch in der Schule, Die Welle, oder was? Ziemlich genau das gleiche Prinzip war, gab es irgendwann auch nochmal als einen ganz okayen Film mit Jürgen Vogel, glaube ich.
Ja.
Und das ist auch so dieses Prinzip, dass man einfach Kids einteilt in zwei Gruppen und nach ein bis zwei Tagen, sobald du die Merkmale der Gruppe definiert hast und sozusagen das Feindbild jeweils definiert hast, die einen sind das Feindbild für die anderen und andersrum, sobald das passiert ist, brauchst du so einen Tag zu warten und du hast die komplette Erklärung, warum es das Dritte Reich gab und also warum diese Mechanismen
auch
so funktionieren.
Voll, also auch einerseits die, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, TäterInnen, wie Menschen schnell zu TäterInnen werden, aber du merkst, also in diesem Experiment quasi hat sie auch gemerkt, dass zum Beispiel Kinder dann schlechter rechnen konnten, wenn sie an dem Tag, wo sie halt Teil der unterdrückten oder diskriminierten Gruppe waren, und obwohl die Aufgaben halt gleich waren. So. Ja. Und am nächsten Tag waren sie halt voll gut. Und das hat sie dann, hat sie übertragen auf Erwachsenenkurse. So. Und ich finde, in diesem Kontext, in dieser Zeit, macht das total Sinn. Und ich habe auch mal an so einem Workshop teilgenommen, weil ich mal gerne wissen wollte, wie das ist.
Wirklich?
Nein, sondern von, also es gibt hier in Deutschland auch Menschen, die das machen. Unter anderem Jürgen Schlicher, so ein weißer Antirassismus-Trainer. Und da habe ich mal teilgenommen, weil in diesen Workshops mit Erwachsenen wird das nicht umgekehrt. Also da bist du entweder Braunauge oder Blauauge, und ich war Braunauge.
Okay, was ganz Neues.
Ja, und eben, weil ich das mal miterleben wollte, ich persönlich, also es ist nicht meine Methode zu unterrichten oder das zu vermitteln. Ich Ja,
kann, also du bringst keine Leute zum Weinen.
Also Menschen,
oder nicht
nein, also nicht vorsätzlich. Ich bringe sie nicht zum Weinen, aber Menschen weinen in meinen Workshops, aber sie weinen jetzt nicht, weil ich sie fertig gemacht habe oder so. Obwohl, also dieses Weinen ja oft auch, also es gibt ja auch so ein White Fragility Weinen, also so ein White Tears. Und was schon wichtig ist, so bei diesen Workshops mit Jane Elliott, alle wissen immer, dass das freiwillig ist. Mhm. Weißt du, jeder kann jederzeit gehen. Es ist jetzt nicht irgendwie Foltermethoden. Und sie legt auch nie die Hand an oder so. Das sind einfach, es ist schon auch wichtig, da sieht man halt diese Mechanismen von White Fragility oder weißer Zerbrechlichkeit auf Deutsch ganz gut. Also ja, ich denke schon, dass die Menschen das auch abkönnen eigentlich in diesen Workshops. Ich finde die jetzt gar nicht, aber gut. Ja, jedenfalls ist trotzdem nicht mein Weg. Mein Weg ist tatsächlich, dass ich Menschen gern mitnehme. Also, und das heißt jetzt nicht um jeden Preis. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt immer so total soft bin und so. Manchmal denken Menschen, dass ich, wenn sie meine Arbeit nicht kennen, dass ich so total immer so ganz lieb und ganz und bitte, bitte. Nee, ich bin schon sehr klar in der Message. Aber mein Ziel ist schon Verständnis und dass Menschen wirklich begreifen, wie dieses System wirkt und wirklich rausgehen, weißt du, mit so einem Gefühl von, damn, ich habe jetzt eine Verantwortung. Ich will, dass sie nicht rausgehen und irgendwie sich so mea culpa, oh Gott, ich bin jetzt irgendwie ganz schlimm. Das ist auch eine Auseinandersetzung, es kommt auch vor, so Schuldgefühle, das ist auch normal. Aber ich wünsche mir, dass weiße Menschen rausgehen und sagen so, okay, verdammt, ich habe jetzt eine verdammte Verantwortung, meinen Teil zu leisten, um dieses rassistische System klein zu halten. Und ich habe natürlich auch Momente, wo ich irgendwie so ganz klar bin, muss ich auch, so auf jeden Fall. Ich lasse jetzt nicht, ich habe Grenzen, voll.
Gibt es irgendeinen so Knackpunkt, wo du immer merkst, da, das ist so der Punkt, also ich schätze mal, dass irgendeine Struktur ja hat, dein Workshop, du wirst ja nicht immer alles komplett freestylen und von deinem ganzen überhaupt Wissen nicht. Über dieses Thema,
eine Choreografie.
Ich frage so stümperhaft nach, weil ich eben, ich kann eine Setlist schreiben für einen Song, aber sonst habe ich eben nie gelernt, weil ich meine ganze Schulkarriere so schlimm war, ich habe noch nie gelernt, wie man Sachen strukturiert, also ich kann mir auch keine To-Do-Listen machen oder ich könnte es, weißt du, rein technisch weiß ich, wie man eine Liste macht, aber ich habe irgendwie nie so Struktursachen gelernt und alles in meinem Leben ist immer so unstrukturiert, deshalb bewundere ich es immer, wenn jemand eine Struktur hat. Und du hast dann immer so deinen Faden, so der irgendwie, ne, so, das ist der erste Tag oder das ist die erste Hälfte vom Tag und dann ist Mittagspause. Genau. Und gibt es immer so einen Punkt, wo du merkst, da ist immer der Knackpunkt, wo emotional du so bei den Leuten durchbrichst. Also wo ist der Punkt, wo der meiste Lerneffekt entsteht? Ist es, wenn man irgendwie einen Chart auf der Tafel hat und irgendwas in Zahlen darlegt und irgendwie, weißt du, so soziologische, wissenschaftliche Erkenntnisse? Bei schwarzen Kindern ist es so und so viel höher die Möglichkeit, dass sie bla bla bla, oder ist es, sind es Zahlen, oder ist es eine Story von dir und deinen Kindern, weißt du, wo es persönlich wird und dann auf einmal die Leute an dem Punkt merken, so wow, die gleiche, da reflektieren sie irgendwas dann, was mit ihnen und ihren Kids zu tun hat, oder was ist so der Punkt, wo du merkst, dass die Leute am meisten catcht und wo der größte Lerneffekt
stattfindet? Also wie gesagt, ich würde sagen, es ist wirklich eine Choreografie, wo die Sachen so aufeinander aufbauen und das fängt relativ happy an, so, und geht dann über so Wissensvermittlung, und ich mache das ja auch zusammen mit meinem Mann, also wir machen es immer zu zweit, so seit 4 Jahren, ich mache das nicht mehr alleine, auch aus Gründen, um mich zu schützen, einfach damit wir einfach zusammen das auch den Raum halten können, und dann gibt es halt Wissensvermittlung, dann reden wir über Sprache, es ist schon Sprache und es ist schon sehr kognitiv, und dann gibt es schon immer wieder so persönliche Beispiele oder konkrete Beispiele, die dann so eingebettet werden in das Konstrukt, sage ich jetzt mal. Und dann, ich würde sagen, so der erste Tag am späten Nachmittag ist oft, dann versuche ich das durch unterschiedliche Methoden, das Ganze von der kognitiven Ebene auf eine emotionale zu holen. Okay. Und das ist so der Moment, wo es oft so ein, wo du merkst, wo so eine, da kommt so eine große Stille im Raum, da sind die Menschen einfach so, da kommt so eine Schwere auch und dann kommt auch eine Trauer und Schuld und was auch immer, ganz viele so emotionale Gefühle, weil ich das voll wichtig finde, dass man das nicht nur kognitiv bearbeitet, dieses Thema. Das ist, weil das kann auch eine Flucht sein, weißt du? Wenn du total. Also ich habe oft so alles vor allen Dingen weiße Männer, die dann so mir alles richtig erklären können, die richtigen Worte nutzen, aber du merkst, sie reproduzieren eigentlich alles trotzdem, machen sich genauso breit, machen genauso viel, sind genauso dominant. Und haben es aber nicht irgendwie auf der emotionalen Ebene so gar nicht an sich rangelassen. Und das finde ich schon wichtig. Und das ist so oft der Punkt, wo Leute dann, ja, wo der Raum so, ich sag jetzt mal so, kippt im Sinne von, da gibt es dann keine Flucht mehr so von weg von diesem, dann kommt das Thema zu dir. so als Mensch. So kann ich es ein bisschen abstrakt beschreiben,
ja, voll, aber ich weiß nicht, ich kann es mir vorstellen. Ich stelle es mir einfach irgendwie so interessant vor, diesen Moment bei Leuten zu erleben, wenn er so, weil es so komprimiert viel Wissen immer, so ein Workshop ist ja was anderes irgendwie und hat auch
Also ich finde das super berührend, diesen Moment. Und der ist auch schwer zu halten. Also ich musste lernen und ich bin immer noch am Lernen, wie ich das schaffe, dass ich diese ganzen Emotionen, die dann kommen, nicht nur mit nach Hause abends in mein Bett nehme, so. Weil das schon, so einen Raum zu halten mit 20 Menschen, die so in der, weißt du, so sehr emotional sind, ist schon, also ist schon heavy, so. Und diesen Raum dann so zu Ende zu führen, so. Und es kommen ja auch viele schlimme Geschichten oder schwere Geschichten und so.
Und dass die dann trotzdem irgendwie am Ende auch wieder happy rausgehen und mehr Empowerment.
Ja, also ich finde gar nicht, am ersten Tag müssen sie gar nicht so happy rausgehen. Also weiße Menschen, ich finde, die können das auch mal aushalten für einen Moment, weißt du? Weil ja irgendwie Rassismuserfahrungen haben ja auch nicht jeden Abend ein Happy End, weißt du? Also ich gehe ja, also meistens nicht. Und ich finde, weiße Menschen können für so einen Moment schon mal aushalten, dass es jetzt keine Lösung gibt sofort. Und nicht sofort, okay, happy, jetzt wird alles gut. Am nächsten Tag reden wir dann darüber, wie kannst du ein guter Ally sein. So.
Wie positiv schaust du denn generell in die Zukunft, wenn du sozusagen so an der Front kämpfst für Menschenrechte im Sinne von nicht nur irgendwie auf Demos in Megafon schreien, sondern wirklich die Leute educaten, die jetzt die nächste oder einen Teil der nächsten Generation von schwarzen Leuten hier in diesem Land miterziehen oder zumindest von den Mixed Kids, so, ne? Und was, wie positiv schaust du in die Zukunft?
Also es kommt drauf an, wann du mich am Tag fragst so und wie es mir gerade
geht. Okay, ja, genau, geht, so hätte ich auch geantwortet. Ja.
Genau. Und ich finde, manchmal bin ich genervt davon, dass irgendwie weiße Menschen auch noch erwarten, dass ich ihnen so Hoffnung mitgebe, weißt du, und hast du Hoffnung und so. Und ich denke so, pff, gib mir doch was, wo ich irgendwie Hoffnung haben kann. Also gerade nach diesem Wochenende jetzt, wo diese Rechten da den Reichstag gestürmt haben und so. Denke ich, da habe ich so Momente, wo ich denke so, oh nee, wo es schwerer ist, diese Hoffnung zu finden. Aber ich muss sagen, was mir richtig Hoffnung gibt, sind diese vielen anderen schwarzen Menschen, die einfach so krass rocken. Und ich habe so das Privileg, so viele Menschen zu treffen und so kennenzulernen, die gar nicht jetzt mega sichtbar sind, aber die so krasse Arbeit jeden Tag leisten, Eltern und irgendwie Leute in Teams und die auch nicht so eine große Plattform haben. Und das finde ich, die trotzdem jeden Tag so krass inspirieren und leben und erleben und kreieren. Und auf allen Ebenen, weißt du, sind schwarze Menschen und machen einfach krasse Sachen trotz dieses krassen Systems. Und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. Und ich sage immer so dieses I am because you are. Also ich sehe mich immer eingebettet in ganz viele schwarze Frauen und auch schwarze Menschen generell, die vor mir gegangen sind und auf deren Schultern ich stehe. So, das, ja, so. Ja. Und dann Menschen, die an meiner Seite, mit denen wir zusammengehen. So. Und dann die, die nach uns kommen, wenn ich die Generation nach uns sehe, wenn ich irgendwie meine Kids reden höre und die einfach so krass sind und so Sachen so benennen mit 9, hallo?
Und dann schon so, ja, wir treffen uns ja bei der nächsten Demo, oder? Oder lieber bei der Lesung.
Irgendwie mein Sohn meinte auch, wir haben so über den Begriff schwarz geredet und das ist ja oft auch so ein abstrakter Begriff. Und dann meinte er irgendwann so, Mama, weißt du, ich weiß jetzt, was schwarz ist. Das bedeutet, alle braunen Menschen stehen im Kreis und halten uns an den Händen und wir sagen alle zusammen, wir geben nicht auf. Hm. Und ich war so, ich habe so geweint, weil ich das einfach so cool fand. Ich dachte, ey.
Kinderdefinitionen sind auf jeden Fall herzzerreißend.
Weißt du, das ist das Ziel, diese neuen Generationen, wenn die gestärkter sind als die Generation davor, dann ist es wie so ein Staffellauf. Wir geben immer eine Staffel weiter.
Ja, Hammer.
Das gibt Hoffnung.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dein Buch Exit Racism und das Hörbuch ist natürlich draußen. Hast du noch ein neues Werk jetzt verfasst in der Zeit? Du musst es ja nur promoten. Ne? Du musst es ja jetzt ein 3 Jahre altes Buch in 2020 auf einmal heavy promoten.
Voll,
und was gibt es noch irgendwie also so einen Plan?
Der Podcast geht auf jeden Fall jetzt in der zweiten Season Ende September an den Start mit ganz wunderbaren Gästinnen. Bin ich voll gespannt. Und ein neues Buchprojekt ist vielleicht in 2021. Mhm. Aber jetzt gerade habe ich keine Zeit, aber es kommt auf jeden Fall.
Sehr gut, ja. Dann auf jeden Fall viel Kraft für den Kampf, für die Aufklärungsarbeit. Vielen Dank. Und check den Podcast auf jeden Fall. Super Gespräche. Danke. Immer nur Sisters, ne? Also mich wirst du nie einladen, nur weil ich ein Mann bin, werde ich quasi ausgeschlossen, ne?
Ehrlich jetzt?
Ja. Sorry. Ich verzeihe.
Wer weiß, es gibt noch mehrere Seasons, aber in der nächsten, du bist eingeladen zuzuhören in Gespräche unter Schwestern.
Boah, nee, genau, da, aber ich finde es auch immer interessant, weil irgendwie in Deutschland ist ja eh so der, es gibt hier so wenige, also auch beim Podcast war ich auch irgendwann so, okay, es gibt echt nicht so viele Leute, mit denen ich eigentlich überhaupt Bock habe zu reden, weißt du, so irgendwann in einem Jahr habe ich vielleicht dann meine 50, 60 Leute durch, so, da muss ich dann auch gucken, ne, so, dann kommen entweder Doppelungen, was ja auch wieder cool ist, so, ja, man kann ja auch öfter miteinander reden, wenn es wieder neue Aufhänger gibt, aber, das ist schon interessant, und wenn man sich dann noch immer so, okay, ich rede aber nur mit Leuten aus dem Sektor und dann nur aus dem Geschlecht, weißt du, man ist ja irgendwann...
Weißt du, ich führe die Gespräche, die mir geholfen haben zu überleben und die mir geholfen haben, mich zu finden hier. Und diese Gespräche, die mir so viel geben, so viel Kraft geben im Alltag, wenn ich nicht mehr kann, weißt du, dann rufe ich meine Sisters an und dann gibt mir das einfach so viel Kraft. Und ich fände es voll schön, wenn man das eher so sieht als so ein Space, wo wir zusammenkommen können, so ein Heilungsspace, und dass man das einfach feiert. So, das würde ich mir auch von meinen Brüdern einfach wünschen, dass sie das feiern, dass wir Räume haben, in denen wir atmen können und uns gegenseitig empowern können und so. Und das heißt ja nicht, also nicht gegen alle anderen, sondern einfach einen Raum mal für uns, für einen Moment. Für
voll, nee, 60 ich verstehe Minuten. Das. Also als Frauen nicht mit Männern.
Ich rede gerne mit Männern, wie du siehst.
Ich
bin hier, rede gerne mit dir, bin auch voll dankbar, dass du mich eingeladen hast. Und hat mich vielen, vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für alles, was du machst.
Ja, dank dir, weil wie gesagt, du bildest Eltern aus, die eine neue Generation von kulturschaffenden Menschen schaffen. Das heißt, die Eltern der Kinder, also du bist eindeutig Hochkultur, das wollte ich dir damit sagen. Zu Volker, vielen Dank.
Danke, Sim.
Peace out, Party People.
Bye. It's a wrap. Oh mein Gott.